ich Public Interest definiere als taken into account the interest of investors, other participants in the world capital market and other users of financial information, habe ich den Zielkonflikt nicht. Aber in dem Moment, wenn ich Public Interest als ein anderes oder höheres Gut verstehe, Weltwirtschaftsstabilität und ähnliche Geschichten, eher so eine Makroebene als hier, das ist die Mikroebene, dann bekomme ich diesen Konflikt. Das tut das Papier aber nicht, weil das Papier zieht sich aus der Affäre, indem es einfach Public Interest so definiert und damit diesen Zielkonflikt vermeidet. Und deswegen sage ich mir, für mich okay.
Früher oder später kommen wir da insofern nochmal dran vorbei. Ich hatte neulich eine relativ kurze und relativ, naja, angeregte Unterhaltung mit Rolf Nonnenmacher. Wir haben in dem Standardisierungsvertrag drin stehen, dass irgendwas bei uns hier im öffentlichen Interesse zu erfolgen hat. Und in den Unterhaltungen, insbesondere mit den Verbänden, hat man ja versucht, das durch gesamtwirtschaftlich zu ersetzen. Und ich habe es immer wieder durch öffentlich ersetzt und man hat es immer wieder durch gesamtwirtschaftlich ersetzt. Was erstmal Kinderkram ist, wie auch immer, das ist schon klar. Auf der anderen Seite, wenn wir irgendwo demnächst statt öffentliches Interesse, gesamtwirtschaftliches Interesse drin stehen haben, kommen wir auch an den Punkt, dass mal einer das definieren oder erklären muss, was machen wir denn nur eigentlich? Und ich habe dann gesagt, IFAC hat im Moment einen Exposure Draft raus zu Public Interest. Und dann hat Rolf gesagt, das ist was völlig anderes. Ich habe gesagt, nur langsam. Die Accountants in IFAC sind ziemlich weit gestreut. Das ist nicht alles andere als nur der prüferische Beruf. Und diese ethische Herangehensweise, etwas im nicht partikular, sondern allgemein Interesse zu machen, das wird da schon festgelegt. Ich dächte, dass in der Tat bei Fortentwicklung der Papiere man nochmal genauer dahin gucken muss und versuchen muss, ein mehr oder minder einvernehmliches Verständnis herzustellen.
Ich habe eine Anmerkung noch dazu. Meines Erachtens 6 und 10 sollte man zusammenfassen irgendwie, weil ich kann nicht so richtig erkennen, was der Unterschied ist. Die Fragen sind ein bisschen anders. Aber sonst geht es eigentlich um Definition of Objective und ich finde auch, was Christoph ja gerade zitiert hat, er hat nicht aus 6 zitiert, sondern er hat aus 10 zitiert mit der sehr spezifischen Definition, so sollte es auch sein. Aber das als Hinweis mal, also ich halte es für relativ redundant, weiß nicht, warum wir das gemacht haben.
Das Gefühl hatte ich aber bei einigen anderen Fragen auch, dass ich weiß nicht, ob es darum ging, dass man einfach eine gewisse Masse haben musste, aber ich denke mir, das war an der einen oder anderen Stelle hat man das, dass man das Gefühl hat, das ist jetzt die gleiche Frage nochmal, nur anders formuliert. Ist denn ansonsten zu dem Konzept der Effekte, gibt es dazu noch weitere Anmerkungen?
9 habe ich noch eine Anmerkung. Vielleicht verstehe ich das, war nicht zu detailliert, aber wenn der jeweilige Standardsetter dem jeweiligen relevanten Regulator or Government Body to notify them of the relevant issue and to obtain confirmation from them und bla bla bla, dann muss ich sagen, diese administrative Aufgabe möchte ich nicht unbedingt einem Standardsetter aufbürden. Ich weiß nicht unbedingt, was das soll. Der Standardsetter muss sich sicherlich, und wir reden ja nicht nur hier über den ISB, das soll ja für alle Standardsetter irgendwo gelten, der wird sich sicherlich mit seinem lokalen Environment mehr beschäftigen. Aber auf den ISB bezogen, der ja nun hundertzehn oder was, Constituents, Countries haben, ist es schlichtweg nicht meines Erachtens unmöglich, dem die auch bitte mal eine derartige Kommunikation zu treiben.
Für einen globalen Standardsetter ist das dann sehr viel Kommunikation. Ne? Nämlich nach dem Motto, ich habe noch keine Bestätigung der Regierung von Bangladesch, ich kann nicht weitermachen.
Wie ist das? Wir hatten ja vor kurzem die Anfrage vom Monitoring Board. Das Monitoring Board, also wenn wir jetzt mal nur über das ISB sprechen, dann versteht sich das Monitoring Board ja auch als Link zum öffentlichen Interesse. Und da war ja auch die Frage, inwieweit da die Aufsichtsbehörden involviert sein könnten. Wäre das zum Beispiel auch eine Aufgabe, wo man ans Monitoring Board rantreten könnte?
Ich könnte es mir vielleicht vorstellen, aber ich glaube, Ich glaube, im normalen Prozess müsste es anders laufen. Da muss sich sicherlich der IASB wird sich über Konsequenzen in, sicherlich nicht in allen 110 oder was, aber in den wichtigsten Constituent Countries sehr wohl Gedanken machen. Da kann es schlicht was in die Welt setzen, was in drei Viertel der Länder nicht funktioniert. Aber was hier nicht geht, ist praktisch meines Erachtens diese administrative Aufgabe der Kommunikation, die zu informieren und dann im Grunde mit Feedback und allem Möglichen zu machen. Wie ein neuer Standard zu welchen Problemen führen kann, konsequent, ist klar die Aufgabe, aber diese Detailkommunikation soll nicht die Aufgabe sein.
Weitere Anmerkungen zum...
Darf ich vielleicht nochmal auf das Thema Monitoring Board? Ich glaube, man muss bei der Diskussion aufpassen, dass man die Zuständigkeiten der einzelnen Gremien sortiert hält. Das IASB ist der unabhängige Standard-Setter. Wenn ich mich also mit Impact Assessment und dergleichen Fragen beschäftige, bin ich aus meiner Weltsicht bei dem Standard-Setter. Wenn ich finde, dass dieser Standard-Setter seinen Due Process nicht einhält, dann gehe ich an die Trustees, denn die sind das Aufsichtsgremium. Das Monitoring Board ist eigentlich die Stufe darüber in der politischen Ebene. Wenn man also allenfalls einem Aufsichtsrat bei uns vergleichbar, auch das noch eine Stufe zurück. Das heißt, ich glaube, dass Sie die Überlegung, das Monitoring Board hier einzuführen, vielleicht dem einen oder anderen gefallen würde, weil er den direkten Einfluss auf Standard Setting hat. Dann haben Sie aber die Unabhängigkeit des Standard Setters gerade geopfert. Und ich glaube, das gut opfern will derzeit niemand.
Frau König, ich stimme Ihnen absolut zu. So habe ich es auch nicht aufgefasst, wenn ich gesagt habe, das könnte ich mir vorstellen, sondern ich könnte mir es nur vorstellen, dass es über die Organisation der Regulators, wenn an irgendeinem Punkt es in dem Due Process hochkommt, dass es hier ein Riesenproblem gibt, dann kann ich mir vorstellen, dass es über diesen Weg hineingebracht wird. Aber es darf natürlich nicht die, oder es ist nicht Teil der Governance-Aufgabe oder sonst was.
Dann ist es IOSCO als IOSCO und nicht IOSCO als Member of the Monitoring Board.
Weitere Anmerkungen zum Konzept der Effekte. Dann wäre der nächste, der Abschnitt 4. Da wird gefragt, ob Sie zum einen der Meinung sind, dass es vier Grundsätze, dass Grundsätze definiert werden sollen. Und wenn Sie dieses bejahen, ob Sie dann mit den vier Grundsätzen, die im Konzept vorgestellt werden, die auch auf Folie 4 vorgestellt sind, ob Sie damit größere Probleme haben. Ich sehe jetzt nichts hochkochen.
Vielleicht, ich greife nochmal auf, was Susanne gesagt hat, das Principle 4, da müssen wir natürlich vorsichtig sein. Principle 4 heißt Consider Effects Throughout the Due Process. Das muss natürlich klar Verständnis sein, aber ich glaube, so ist es auch. Das ist nicht jetzt zu jeder Sekunde, muss ich jedes Mal darüber einmachen, sondern ich meine, es muss so sein, bestimmte Milestones, aber wie gesagt, nicht nur einmal vorne oder nur hinten oder sonst was, sondern es muss während des Prozesses auch sein.
Ich habe mir die Frage nach dem dritten Prinzip gestellt, mit Gather Evidence, ja, ob das nicht ein bisschen arg grob formuliert ist, denn das klingt so wie ich muss jetzt aktiv auf die Suche gehen und Beweise einsammeln oder Nachweise einsammeln, dass ich natürlich in irgendeiner Form nicht nur spekulieren soll, sondern vielleicht ein bisschen konkreter die Auswirkungen abfragen soll. Das liegt für mich auf der Hand. Aber die Frage ist, wie viel davon ist etwas, was ich without undue cost and effort auf dem Wege ohnehin erledigen kann? Und inwieweit muss ich wirklich aktiv rausgehen und sagen, Evidence hast du nur dann vorliegen, wenn du mindestens 4 Outreaches gemacht hast mit den größten 100 Analysten. Oder, also ich übertreibe jetzt ein bisschen. Das ist
principle-oriented.
Ja, genau, aber da ist die Frage, ob man dieses Gather Evidence nicht in irgendeiner Form so limitiert, dass es auch noch mal, vertretbar ist, ohne jetzt das Kernanliegen hier zu unterminieren. Also es liest sich für mich ein Stück weit so, dass ich sage, du musst jetzt wirklich so lange suchen, bis du da hinreichend sicher bist. Und das ist wahrscheinlich doch nicht gemeint.
Nee, du musst aber in 4-6 mal gucken.
Du hast recht, also man muss schon ein bisschen drüber nachdenken, sonst bringt es nichts. Nur Ich stelle mir jetzt wirklich die Frage, was wäre Gather Evidence für den Fall, soll man Projekt zur Währungsumrechnung drauf machen oder zur Hyperinflation? Wir kriegen ständig den Vorwurf, da ist irgendetwas fundamentally broken. Ja, irgendwo kommen unsere Kollegen aus der Welt und sagen, da gibt es 1000 Sachverhalte, die irgendwie kaputt sind. So, der Benefit ist klar, das wäre jetzt rectified. Ja? Wie soll ich jetzt eine Erhebung zu Kost machen, zu den Auswirkungen?
Das ist noch nicht Kost.
Na, ja, aber es ist, Kost ist eine Sache der Auswirkungen, die dieses Projekt doch hat.
Nicht nur Kost. In dem Moment, wenn ich überlege, ich setze das auf die Agenda.
Ja.
Ja? The evidence gathered should demonstrate that the proposals faithfully represent the underlying economic reality.
Das erwarte ich.
Ich habe doch noch gar keine Proposals. Wie soll ich das denn machen?
Ja, aber deswegen ist ja der Zeitpunkt so entscheidend. Ich soll es vorher machen.
Ja. Ja, dann bedeutet.
Bevor ich das nur entscheide.
Das heißt, bevor ich auf die Agenda setze, soll ich mir schon überlegen, wie der finale Standard aussieht.
Ja, wir haben noch morgen so ein schönes Thema: Income Taxes. Und wir sind doch morgen auch wieder genau an dem Punkt, wo einer sagt, soll man denn nun IAS 12 überarbeiten oder soll man IAS 12 nicht überarbeiten? Und oder sollen wir IAS 12 so überarbeiten, dass wir ihn in die Tonne tun oder nicht? Oder da können wir doch morgen mal anfangen zu argumentieren.
Aber es ist nicht nur das, auch wenn ich konkrete Vorstellungen habe, es ist ja nicht so, dass das, was ist denn Underlying Economic Reality, dass das etwas ist, wo jeder dieselbe Ansicht hat. Die Frage, welches Accounting denn den Verkauf eines Handys zusammen mit einem Telefonvertrag richtig, nein, diese Underlying Economic Reality richtig abbildet, da gibt es unterschiedliche Leute, die unterschiedliche Positionen haben. Und das hier, wenn ich hier Begriffe habe wie Evidence, wenn ich hier Begriffe habe wie Evidence, dann hört sich das nach etwas Objektivierbarem an. Aber das ist es doch nicht. Es ist nicht objektivierbar, weil jeder, der im Moment eine Ansicht zu diesem Accounting hat, sagt, mein Accounting deckt die Underlying Economic Reality am besten ab. Und deswegen wird hier ein Eindruck erweckt, als könnte ich jetzt das Ganze an der Stelle objektivieren. Aber das ist meiner Ansicht nach mal wieder eine hübsche Erwartungslücke, die wir damit erzeugen.
Ist. Und ob wir nicht doch tendenziell einiges an Erwartungslücken gefunden haben und sie aber noch nicht ganz gefüllt kriegen, das ist klar. Aber ich würde mal so mitnehmen, dass wir das Weiterverfolgen dieses Projektes durchaus sehr ernsthaft unterstützen, zumal man sich ja eben auch darüber im Klaren ist, dass das ein Thema auch auf politischer Ebene mehr und mehr sein wird. Und dafür mal eine sinnvolle Methodologie einzuführen, damit nicht jeder von was anderem redet und alles durcheinander geht, kann man nur begrüßen, damit man wirklich mal irgendwo da eine Grippe einzieht.
Genau.
In dem Sinne?